Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem Podcast mit dem Titel Fragefehler. Mein Name ist Andreas Patschek. Ich bin Gründer und Leiter von Questicon, dem Institut für Fragekompetenz und Gesprächsführung. In diesem Podcast möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, was die häufigsten Fragefehler sind und wie man sie am besten vermeiden kann. Inhaltlich ist dieser Podcast nach verschiedenen Fehlergruppen gegliedert. Das ist zu Beginn die Frageanwendung überhaupt. Dann folgen Fehler in Bezug auf die Frageformulierungen und anschließend beschäftigen wir uns mit Fehlern in Bezug auf die verschiedenen Fragearten. Anschließend stehen der Fragebezug im Mittelpunkt und last but not least der allgemeine Frage-Hintergrund und weiterführende Gedanken zu diesem Themenkomplex. Lassen Sie uns beginnen mit Gedanken zur Frageanwendung generell. Mit der häufigste Fragefehler, der uns in unseren Seminaren, aber auch in der Praxisbegleitung unserer Teilnehmer begegnet, ist, dass schlichtweg zu wenig Fragen gestellt werden. Die Aussage zu wenig Fragen bezieht sich immer auf das Verhältnis von Fragen als eine Art der Kommunikation zu anderen Formen der zwischenmenschlichen Interaktion. Fragen lassen sich also in diesem Zusammenhang Aussagen oder Botschaften über die eigene Wahrnehmung, das eigene Verhalten, das eigene Empfinden gegenüberstellen. Wenn man nach einer Faustregel für den idealen Anteil von Fragen in einem Gesprächskontext sucht, kommt man unserer Erfahrung nach auf einen Prozentsatz zwischen 66% und 80%. Also circa 2/3 bis 3/4 der Wortbeiträge oder der Kommunikationsbeiträge in einem Gespräch sollten aus Fragen bestehen. In der Praxis trifft man aber nun ein genau umgekehrtes Verhältnis an. Das heißt, dass viele Gesprächspartner dazu tendieren, einen sehr hohen Anteil von Aussagen, also Ich-Botschaften oder Beschreibungen, in ihren Kommunikationssequenzen zu haben und nur wenige Fragen. Also statt, wie angedeutet, ungefähr 80% mit Fragen zu gestalten, werden in der Regel 80% Aussagen getätigt und maximal 20% Fragen gestellt. Über die Hintergründe ist es durchaus sinnvoll zu philosophieren. Da möchte ich Sie aber auf einen anderen Podcast verweisen mit dem Titel Fragetechnik oder Fragekompetenz, in dem ich mich gerade mit diesem Sachverhalt intensiver beschäftige. Aber zurück zu unserem Ausgangsgedanken, dem mit häufigsten Fragefehler schlechthin. Es wird zu wenig gefragt. Das heißt, wenn Sie Ihr Frageverhalten optimieren wollen, sollten Sie sich vor jeder Kommunikationseinheit, also vor jeder Aussage überlegen, ob es Sinn gibt, hier eine Aussage zu tätigen oder ob es nicht sinnvoller wäre, einfach eine Frage zu stellen. Ein zweiter typischer Fragefehler, der mit der Anwendung generell zusammenhängt, ist, dass sehr viele Fragen suggestiv gestellt werden. Suggestiv bedeutet, dass der Fragende dem Befragten gegenüber durch die Art und Weise, wie er die Frage formuliert, aber auch nonverbal darstellt, signalisiert, was er sich als Antwort vorstellt. Nun mag das natürlich in gewissen eher sehr autoritären oder erzieherischen Kontexten durchaus sinnvoll sein. Im Alltag kann man aber diese Art der Fragetechnik durchaus die Sinnhaftigkeit absprechen. Man erfährt ja nichts Neues, sondern bekommt nur die Aussage oder die Information, die man beabsichtigt hat. Und zudem wird sicher auch die Beziehung zu seinem Gesprächspartner in Mitleidenschaft gezogen. Suggestiven Fragens ist übrigens sehr vielen Personen gar nicht bewusst. Das heißt, sie sind der Meinung, dass sie ganz offen und neutral fragen, aber bei näherer Analyse des Frageverhaltens und der Art des Fragens wird dann deutlich, dass sie sehr wohl zumindest latent suggestiv formuliert waren. In dieser ersten Gruppe von Fehlern findet man auch noch die Selbstbeantwortung von Fragen. Dieser Fehler ist sehr häufig anzutreffen und besteht darin, dass der oder die Fragende die Frage gleich in der Formulierung selbst beantwortet. Das heißt, es wird zugleich mit der Frage auch eine denkbare oder angenommene Antwort mit angeboten. In dem Sinne ist diese Frage aber nicht suggestiv, indem sie einen Zwang oder eine Aufforderung doch so zur Antwort mittransportiert. Es ist eher so etwas wie ein unterstützendes Wohlwollen des Fragenden, der dem Befragten gegenüber auch gleich signalisiert, was denn denkbare Antworten wären, um dem Gesprächspartner das Beantworten der Frage quasi zu erleichtern bzw. die Antwortarbeit abzunehmen. Kommen wir nun zur zweiten Gruppe von typischen Fragefehlern. Diese betreffen die Frageformulierungen, also die Art und Weise, wie Fragen sprachlich dargebracht werden. Wobei natürlich der Zusammenhang mit der ersten Gruppe von Fragefehlern, also der Anwendung, auch ein Stück weit gegeben ist. Hier sind zuallererst zu lange Fragen zu erwähnen. Das heißt, die Frage nimmt einen zu großen Raum ein und überfordert in diesem Sinne auch den Befragten. Jetzt ist die Frage natürlich, wie lange ist denn eine ideale Frage? Wir vertreten in unseren Seminaren die Ansicht, dass eine ideale Frage irgendwo zwischen 6 und 8, also der goldene Mittelweg, wäre 7 Worten umfasst. Dies hängt sicher auch mit der Sprachstruktur zusammen. Das heißt, in indogermanischen Sprachen lässt sich aufgrund der Subjekt-Prädikat-Objekt-Struktur von Sätzen mit 7 Worten fast jeder Sachverhalt prägnant beschreiben oder auch erfragen. Neben der Länge einer einzelnen Frage, und jetzt kommen wir auch gleich zum zweiten Punkt, ist aber auch die Pause zwischen zwei einzelnen Fragen bedeutsam. Vereinfacht kann man sagen, dass man nach jeder Frage eine Pause machen sollte, die circa zwischen 1 bis 2 oder 3 Sekunden dauern sollte. Durch diese Pause gibt man seinem Gesprächspartner die Gelegenheit, die Frage aufzunehmen, zu durchdenken und sich auch in Ruhe eine passende Antwort zu überlegen. Und dieses Pause-Aushalten fällt vielen Fragenden relativ schwer. Das heißt, sie tendieren dazu, nach spätestens einer Sekunde gleich die Frage zu wiederholen oder sie anders zu stellen oder eine mögliche Antwort zu geben. Dadurch vergeben sie natürlich zum einen die Chance auf eine offene und spontane Antwort und zudem bringen sie auch den oder die Befragte in Bedrängnis, da sie ja keine Zeit geben, sich die passende Antwort in Ruhe zu überlegen. Womit wir indirekt auch gleich bei dem dritten typischen Fragefehler in dieser Gruppe wären, und zwar den Mehrfachfragen. Das bedeutet, dass nicht nur zwischen einzelnen Fragen keine Pausen gemacht werden, sondern dass eine einzelne Frage gleich in sich selbst mehrere Fragen beinhaltet. Das heißt, der Inhalt der Frage wird nicht auf mehrere separate Fragen aufgeteilt, sondern in einer Frage werden gleich mehrere Fragen gestellt. Der Nachteil ist zuallererst der, dass natürlich der Befragte ein Stück weit überfordert ist, auf welche Frage er nun oder sie nun zuerst antworten soll. Parallel bietet natürlich auch diese Art zu fragen eine Chance für den Befragten. Und zwar kann er oder sie sich natürlich den Frageteil oder die Frage aus der Vielfalt des Fragebündels heraussuchen, die ihm am angenehmsten erscheint. Nun zur zweiten Gruppe von Fragefehlern, die sich auf die Fragearten bezieht. Zuallererst steht hier der Gegensatz zwischen offenen und geschlossenen Fragen im Mittelpunkt und der Fehler, dass im Verhältnis zwischen diesen beiden Fragearten so viele geschlossene Fragen gestellt werden. Aus unserer Erfahrung heraus würden wir wieder sagen, dass die meisten Fragen, also lassen Sie es 70-80% aller Fragen sein, idealerweise offene Fragen sein sollten. Also Fragen, die mit W-Formulierungen beginnen, wie oder was oder welche, worin, weil diese durch ihre Konstruktion die Antwort offen lassen, also dem Befragten eine große Möglichkeit geben, darauf zu antworten. Durch geschlossene Fragen erfährt man im Kern nichts Neues, man führt nur Entscheidungen herbei. Außerdem wirken geschlossene Fragen im Kontext eines Gesprächs eher verhörtechnisch und schaffen ein Gesprächsklima, welches oftmals nicht positiv beurteilt wird vom Gesprächspartner. Also mehr Offenfragen. Sie sollten sich vor jeder Frage, die Sie formulieren, überlegen, ob es nicht besser oder möglich wäre, diese Frage auch mit einer gewissen Sinnverlängerung oder Sinnänderung offen zu formulieren, statt geschlossen. Neben den offenen Fragen sind es die Warum-Fragen, die häufig auch als Fragefehler zu bezeichnen sind. Es gibt übrigens auch hierzu ein eigenes Podcast, das sich nur mit dem Thema der Warum-Fragen beschäftigt. Ja, warum sollte man Warum-Fragen vermeiden? In der Regel wirken sie auf die Befragten sehr bedrängend und vorwurfsvoll. Das heißt, die Befragten fühlen sich unter Druck gesetzt und reagieren auch entsprechend. Nun muss man trennen zwischen der Sinnhaftigkeit, also dem Ziel einer Warum-Frage und der Formulierung. Die Warum-Frage an sich, die nach Begründungen sucht eines Verhaltens oder eines Handelns oder eines Denkenfühlens, ist per se nicht negativ zu beurteilen. Es ist vielmehr die Art und Weise der Formulierung, also die sprachliche Darstellung, die zu kritisieren ist. Deshalb empfehlen wir, dass man statt der Warum-Frage alternative Formulierungen wählen sollte, die inhaltlich durchaus auch der Absicht von Warum-Fragen entspricht, aber eben eine andere Beziehungsqualität haben. Zum Beispiel statt Warum haben Sie dies oder jenes gemacht? Kann man fragen, was war ausschlaggebend, dass Sie dies oder jenes gemacht haben? Ja, und als letzten Punkt in dieser zweiten Gruppe geht es um die Vielfalt von Frageworten. Die einfachen Frageworte wie wie, weshalb, wann, wer sind ja landläufig bekannt. Aber es gibt eine Vielzahl weiterer Frageworte, die in der Regel weniger genutzt werden, die dennoch sehr zielführend und sehr hilfreich für viele Fragesituationen sind. Interessanterweise beginnen nun die meisten dieser Frageworte mit der Vorsilbe wo. Und diese Frageworte mit diesem Wo-Anfang haben es in sich. Und haben es in sich bedeutet, dass es eine eigene Qualität und eine eigene Fokussierung der Frage bewirken. In der Regel bewirken sie nämlich beim Befragten eine Reflexion, also ein Nachdenken über den Bereich, der gerade im Fokus der Frage steht. Also wohin gehen Frageworte wie was, wer, wann, wo einfach Details fokussieren und eine gegebene Antwort, also einen gegebenen Sachverhalt offenlegen sollen oder thematisieren wollen, schaffen Fragen wie woran oder woraus, worin die Gelegenheit für den Gesprächspartner, sich Hintergründe zu überlegen oder zu reflektieren. Wichtig ist hier auch in Verbindung mit dem Inhalt einfach eine sehr freundliche Formulierung und auch eine entsprechend lange Pause nach der Frage. Ja, nun zur dritten Gruppe von typischen Fragefehlern. Und hier wechselt die Perspektive weg von der Formulierung oder von der Art der Frage hin zum Frageverhalten generell. Und es sind zwei Dinge, die hier im Mittelpunkt stehen, die auch sehr eng zusammenhängen. Das eine ist, dass zu wenig anknüpfende Fragen gestellt werden. Und das zweite, dass zu wenig wortbasiert gefragt wird. Diese beiden Dinge hängen zusammen. Und darum erwähne ich sie auch gleich vorab. Was heißt zu wenig anknüpfende Fragen? Wir stellen fest, dass viele Fragende zu Beginn des Interviews oder des Gesprächs sich genau überlegen, welche Fragen sie stellen oder sogar eine Art Fragekatalog, Interviewkatalog erstellen und diese Fragen dann relativ mechanisch stellen. Das heißt, dass die Antworten, die sie erhalten von ihrem Gesprächspartner, ihr Frageverhalten nicht grundlegend beeinflusst. Sie greifen also die Antworten selten auf, sondern arbeiten mehr oder weniger ihren Fragekatalog ab. Demgegenüber wäre ein ideales, also weniger fehlerbehaftetes Frageverhalten so, dass man nach jeder Antwort überlegt, ob man hier nachfragen kann. Nachfragen nach Details, nach der Bedeutung oder nach Hintergründen. Das kann ausnahmsweise auch mal ein Warum sein. In der Regel sollte man aber passende Alternativformulierungen wählen. Zum Beispiel, woran lag das oder was ist der Hintergrund dafür und so weiter. Dadurch gewinnt das Gespräch an Dynamik und auch an Vielfalt und man kann neue Informationen gewinnen. Natürlich läuft man Gefahr, dass man den roten Faden verlässt oder sich sogar eventuell im Dickicht von Aussagen oder Informationen ein Stück verstricken mag. Aber wenn man jetzt abwägt, die Möglichkeit, wirklich Neues zu erfahren, versus die Gefahr, sich zu verstricken oder den roten Faden zu verlieren, kann man schon mal das Risiko eingehen. Und wie angedeutet im Kontext mit den anknüpfenden Fragen, geht es auch um das wortbasierte Fragen. Wortbasiert heißt einfach, dass ich, wenn ich die Antwort meines Gesprächspartners auf meine Frage höre, auch darauf achte, neben dem rein inhaltlichen, welche Worte denn mein Gesprächspartner benutzt. Beispiel kann der Gesprächspartner auf die Frage, wie er die Kooperation mit dem Kunden beurteilt, antworten, dass er den Kunden sehr pedantisch empfindet. Und jetzt kann man natürlich nachfragen, fokussiert auf dieses Wort pedantisch, was verstehen Sie unter pedantisch? Oder was heißt pedantisch? Oder was macht jemand, wenn er pedantisch ist? Interessant ist hierbei, dass es ja sich um reflektive Fragen handelt, die also in den Sinnkontext, in die Bedeutungsverleihung des Gesprächspartners einsteigen und mit denen man versuchen kann, besser zu verstehen, wie diese Person ihre Umwelt wahrnimmt und auch Sachverhalte beurteilt. Nun kommen wir zur fünften Gruppe der typischen Fragefehler. Und hier geht es um das Thema systemische Fragen. Auch hier vorab der Hinweis, dass es ein gesondertes Podcast gibt, A zu systemischen Fragen an sich und B zum Hintergrund von systemischen Fragen, in dem Sie viel über diese Art des Fragens erfahren. Es handelt sich hierbei zum Beispiel um ganz besondere Fragearten wie skalierende Fragen, hypothetische Fragen oder zirkuläre Fragen. Vereinfacht kann man sagen, dass viele Gespräche an Substanz und Qualität gewinnen, wenn man sein Fragerepertoire durch diese systemischen Fragen erweitert. Das heißt, das Gespräch gewinnt an Energie, an Substanz und man erfährt auch etwas Neues. Also, zum einen ganz klar der Hinweis, verwenden Sie auch, sofern Sie mit den Fragen im Detail bekannt sind, mehr systemische Fragen. Nun kommt aber auch parallel gleich ein Fehlerhinweis, der viele Hörer überraschen wird, aber es kann auch des Guten zu viel sein. Wir stellen oft fest, dass Teilnehmer unserer Seminare diese systemischen Fragearten sehr interessant finden und dann in Gesprächen fast nur noch systemische Fragen konstruieren und diese zudem sehr komplex formulieren. Zum Teil führt dies bei den Befragten zu Verwirrung und zu einer gewissen Irritation, worunter die Qualität der Antworten leidet, aber auch das ganze Gespräch natürlich negative Aspekte beinhaltet. Aber wahrscheinlich ist dies so wie bei allen Techniken, die man neu erlernt, dass man natürlich am Anfang ganz begierig ist, diese umzusetzen und ganz eifrig und vielleicht sogar oft übereifrig, aber dies eben auch eine Art Lehrgeld ist für das Lernen von neuen Frageerhalten. Soweit die Punkte, die allein das Fragen betreffen. Schließen möchte ich die typischen Fragefehler mit dem Thema aktives Zuhören. Es gibt auch wiederum zum Thema aktives Zuhören einen eigenen Podcast, auf den ich hier verweisen möchte, weil ich diese Technik extrem wichtig finde und so etwas wie den Antagonisten zum Fragen sehe. Gutes Fragen funktioniert nur mit gutem Zuhören und ohne Zuhören verkommt jedes Fragen zu einer sehr investigativen Technik. Was heißt aktives Zuhören? Aktives Zuhören heißt, dass ich Pausen mache, dann auch sogenannte Aufmerksamkeitsgeräusche anwende, wie ein Hm, ein Ja oder ein Schon. Dass ich aber dann auch Aussagen meines Gesprächspartners wiederhole, also einfach spiegel oder zusammenfasse. Das heißt nicht, dass ich Aussagen werte, kommentiere, also positiv oder negativ, sondern einfach, dass ich das, was ich gehört habe, versuche zu spiegeln und zu wiederholen. Wobei sich dies im einfachsten Zugang auf die Inhaltsebene bezieht, also auf die Sachverhalte, die beschrieben wurden, und etwas fortgeschrittener auch auf die damit transportierten Meinungen und Gefühle. Also ich kann auch ansprechen, was ich aus der Aussage heraus höre und was sich daraus als Folge für mich ergibt. Also ich kann nur jedem empfehlen, versuchen Sie sich in Techniken des aktiven Zuhörens zu vervollkommnen, weil dies ein existenzielles Werkzeug zum besseren Fragen darstellt. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind am Ende dieses Podcasts zum Thema Fragefehler. Ich hoffe, dass ich Ihnen einige wertvolle Impulse geben konnte und freue mich wie immer, Sie in einem anderen Podcast wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank und auf Wiederhören.